So, ja, wir wollen ja unseren Glauben trainieren, den Glauben hochbauen. Dazu benötigen wir das Wort Gottes, weil der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes, des Evangeliums, der guten Nachricht vom Kreuz, von der Botschaft, die Jesus gebracht hat. Und er hat auch eine sehr entscheidende Aussage gemacht. Und wir entscheiden uns, der Aussage von Jesus Glauben zu schenken. Matthäus 28, 18. Jesus sagte, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Diese gigantische Aussage. Ihm, diesem Jesus, dem Sohn Gottes, hat der Vater alle Macht übertragen, nicht nur im Himmel, sondern auch auf der Erde. Was natürlich sehr wichtig ist für uns. Himmel, und zwar in allen Bereichen des Himmels, der geistlichen Welt, meint er hier, und auch auf der irdischen Ebene. Der Paulus schreibt in 1. Korinther 10, 26, denn die Erde ist des Herrn und ihre Fülle. Das heißt, auch die Erde, das Irdische, ist Eigentum und Herrschaftsbereich von unserem Herrn Jesus Christus. Und ihre Fülle heißt alles, was da drauf ist auf dieser Erde, ob Mensch, Tier, Natur und sonst was, ist alles unter der Herrschaft unseres Herrn Jesus Christus. Darum nennen wir ihn ja Herr, weil er der Herr ist, der Chef ist. Ja, viele meinen vielleicht, Herr ist sein Vorname oder so. Nein, er ist der Herr. Oder Herr, heute, wenn man einen Brief schreibt, dann geht es immer an Herrn so und so und Herr so und so. Also ist das ein bisschen abgedroschene Bezeichnung. Aber Herr heißt, dass er der Boss ist. Und es war auch eben in der Welt so. Früher waren das die normalen Leute nicht Herren, sondern die Adeligen oder die Gutsbesitzer oder der Bauer war der Herr. Und das andere, das waren das Gesinde. Heute wird jeder Mann als Herr bezeichnet und jede Frau als Frau. Das war damals eigentlich noch nicht so. Ja, da war die Chefin, das war die Frau, und die anderen waren halt das Gesinde, die Magd und die, was weiß ich, was es alles gegeben hat. Also wir müssen einfach das wieder sehen, wenn vom Herrn gesprochen ist, dass auch der Herr Herr ist, Macht hat über alle Dinge. Das müssen wir wissen, weil wenn wir beten zu unserem Herrn Jesus und wissen nicht oder glauben nicht, dass er eigentlich der Herr ist, und schauen wir mal, ob er überhaupt irgendwas kann, dann liegen wir ein bisschen falsch. Darum müssen wir wissen, dass der Vater ihm, seinen erstgeborenen Sohn Jesus, alle Macht übertragen hat, im Himmel und auf Erden. Und zwar auch diese Macht, die Adam hatte und die ihm der Satan abgeluchst hat mit seiner Verführung zur Sünde. Adam hatte Macht über die Erde, auf ihr zu herrschen, ja, über alles, und das hat verloren, aber Jesus hat es zurückerobert, zurückgewonnen durch sein Opfer am Kreuz. Und wenn wir beten, beten wir ja zu Jesus oder zum Vater, wir treten zum Thron der Gnade, das ist auch der Thron der Macht, weil der Thron symbolisiert auch Macht. Wenn einer auf einem Thron sitzt, offiziell und rechtmäßig, dann hat er vom Thron aus alle Macht über sein ganzes Reich, über den ganzen Machtbereich, den dieser Thron repräsentiert. Und der Thron von Jesus repräsentiert einfach Macht im Himmel und auf der Erde. Das heißt, die höchste Macht des Universums, Jesus Christus, ist für uns, ist mit uns und ist unser Herr. Ja, der Spruch, habe ich letztes Mal schon gesagt, vom Science-Fiction-Film, möge die Macht mit dir sein, ist da in dem Fall für uns die Wahrheit. Die Macht, die höchste Macht, Jesus ist mit uns, ist für uns. Das ist gut. Und obendrein ist er ja sogar in uns. Weil man kann es immer schnell falsch verstehen. Ja, der Thron ist irgendwo im Himmel und da sitzt er und ist weit weg. Da kommen wir nicht ran und so. Das ist eine ganz gemeine Lüge. Er ist in uns. Dieser Jesus, weil er Geist ist. Er ist nicht mehr an einen Körper gebunden in dem Sinn, sondern er ist überall, wo der Heilige Geist ist, ist Jesus. Und er ist in uns und er regiert, er hat die Herrschaft über alle Dinge im Himmel und auf der Erde. Und wenn er Macht hat auf der Erde, dann hat er Macht über alles Materielle und auch über alles, was hier auf der Erde geschieht. Dann spricht dieser Jesus sein Wort vom Thron aus und es geschieht, was er sagt. Und keiner kann etwas dagegen unternehmen. Ja, wenn wir die Schöpfung anschauen und lesen in 1. Mose, wie es entstanden ist, er sprach und es war da, dann ist es genau diese Sache, er sprach das und so ist es auch geworden. Niemand konnte das aufhalten. Und die Schöpfung, wenn du dir ein bisschen begutachtest, von Mikro bis zum Makrokosmos, dann siehst du ein Wahnsinnswerk. Sowas könnte sich kein Mensch ausdenken und schon gar nicht erschaffen. Ja, Menschen meinen zwar oft, was sie wohl alles schon können, aber im Vergleich dazu können wir nichts. Bei Gott ist alles möglich, er spricht und es geschieht. Er hat diese Macht, er ist einfach Gott, er ist schöpferisch und er ist Herr über alle Dinge. Wir dürfen es bloß nicht so falsch verstehen, wie das auch viele Christen tun. Dann ist ja Jesus sozusagen für alles Schlechte auch verantwortlich, wenn er die Macht über alles hat. Das ist falsch gedacht, das darf man nicht denken. Weil das Gute, der Plan von Jesus, der geschieht nur dann, wenn Christen im Glauben anfangen, ihn zu bitten und zu beten, dass er eingreift, dass er Herrschaft ausübt. Von sich aus tut er es nicht, also, oder nur selten, das kannst du auch feststellen in der Bibel. Immer wenn irgendeine übernatürliche Sache passiert ist, war ein Mensch mit im Spiel. Also wir Christen haben da eine mächtige Aufgabe. Wir müssen mit ihm zusammenarbeiten. Wir sind der irdische Teil von Jesus. Er das Haupt und wir der Leib und das muss zusammenarbeiten. Darum beten wir ja, darum treten wir ja hin vor den Thron der Gnade und bitten und gehen in Fürbitte und so weiter. Also Jesus ist nicht für das Schlechte verantwortlich zu machen. Wenn, dann sind die Christen vielleicht ein bisschen träge und beten nicht oder nehmen ihre Autorität und Verantwortung nicht ein in seinem Namen. Darum lehren wir das, damit die Christen ja aufstehen, die Position einnehmen, die ihnen eigentlich gehört durch den Glauben an Jesus und durch diese Wiedergeburt. Und wenn jeder Christ seine Position einnimmt, die einen haben vielleicht eine etwas höhere Position und andere ein bisschen eine kleinere, ist egal, aber jeder muss sein Rad drehen sozusagen, dass das Getriebe läuft, dann funktioniert es und dann übt Jesus Herrschaft auch über die irdischen Dinge aus und nicht mehr satanische Mächte. Wenn der Satan und all seine Helfershelfer sind für die Schlechte verantwortlich zu machen und natürlich auch böse Menschen, die vom Satan inspiriert sind, das müssen wir so akzeptieren. Also wir haben eine wichtige, große Aufgabe als Christen, wenn wir auf dieser Erde ein anständiges Leben, gutes Leben führen wollen, bleibt uns nichts anderes übrig, als im Gebet zu bleiben, den Herrn anzurufen, zu beten, die Salbung freisetzen, die Engel aufsenden und so weiter. Und wo da sein Name angerufen wird, da setzt sich die Salbung frei, da geschieht sein Wille. Wo Jesus als Herr bekannt wird, führt er auch seine Herrschaft aus. Ja, das Haupt regiert durch seinen Leib. Wenn wir durch unseren Glauben und durch unsere Taten das Reich Gottes proklamieren und freisetzen, indem dass wir eben Fürbitte tun, Hände auflegen, Dämonen austreiben, geistliche Festungen der Finsternis niederreißen, das gute Evangelium verkünden oder einfach auch gute Werke tun, dann gibt es ein Zeugnis für das Evangelium und dann wirkt der Heilige Geist auch durch uns das Gute und gibt Jesus ein Zeugnis ab. Wenn ich jetzt einmal lesen darf, Apostelgeschichte 2, ab Vers 32. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind, nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dieses ausgegossen, was ihr seht und hört. Denn nicht David ist in die Himmel aufgefahren, er sagt aber selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Ja, der Petrus zeigt vielleicht sogar mit dem Finger auf diese jüdischen Leute, den ihr gekreuzigt habt. Ihr wart's das. Ihr wart so dumm und habt ihn gekreuzigt. Diesen Jesus, den Gott zum Herrn gemacht hat. Und das ist die gute Aussage hier. Gott hat ihn zum Herrn und zum Christus gemacht, diesen Jesus. Eine wunderbare Aussage. Und seine Feinde werden zum Schemel seiner Füße gelegt. Ja, unter seine Füße werden sie alle getan. Ja, bis zum Teufel und bis zum letzten Feind, dem Tod, alles wird unter die Füße Jesu gelegt. Das steht hier schwarz auf weiß. Und was auch noch sehr interessant ist, jetzt pass auf, das war die Verheißung des Heiligen Geistes, hat Jesus vom Vater empfangen und dann hat Jesus diese Verheißung, den Heiligen Geist, ausgegossen. Da sehen wir auch wieder diese Übertragung der Vollmacht. Der Vater hat Jesus diese Vollmacht gegeben, den Heiligen Geist auf alles Fleisch auszugießen. Und das ist genau das, was da in der Apostelgeschichte geschehen ist. Jesus hat diesen Heiligen Geist, der verheißen war vom Vater, auf die Gläubigen ausgegossen. Und das ist für uns eigentlich schon wichtig. Der Heilige Geist wird ausgegossen und wenn jemand einen Heiligen Geist haben will, dann muss er das bei Jesus anfordern. Jesus gießt den Heiligen Geist aus, Jesus tauft mit Heiligen Geist. Aber Gott hat Jesus zum Herrn gemacht, zum Chef gemacht, alle Autorität ihm übertragen. Für die Juden war das vielleicht der Schock, weil die Juden hatten das Gesetz, das war die Herrschaft Gottes für sie. Das hat Gott gegeben durch Mose, da steht es schwarz auf weiß und danach richten wir uns. Und obendrein sind sie ja noch die Gesetzesvertreter und Wächter sozusagen. Und sie passen auf, dass alle das alle genauso einhalten. Und ja, dann hat ihnen das überhaupt nicht ins Konzept gepasst, wenn der Petrus da sagt, Gott hat Jesus zum Herrn gemacht und über das Gesetz gestellt. Und es hat aber auch Jesus eindeutig gesagt, dass er auch Herr über das Gesetz ist. Weil Markus 2,28 sagt uns, dass Jesus auch Herr über den Sabbat ist. Und der Sabbat ist ja so eine ganz starke Betonung vom Gesetz, was du alles nicht tun darfst und nur so bestimmte Schritte darf man gehen und so weiter. Und Jesus ist der Herr über den Sabbat und somit auch Herr über das Gesetz. Also Jesus hat Vollmacht über alle Dinge, auch über die Gebote, auch über das Gesetz. Darum leben wir ja jetzt unter dem Gesetz des Geistes in Christus und nicht mehr unter dem Gesetz Mose des Buchstabens, das Gesetz der Sünde und des Todes, wie es genannt wird. Das haben wir frei gemacht. Gut, und diesem Jesus, dem muss alles gehorchen. Seinem Wort muss alles gehorchen. Wenn unser König was sagt, dann muss alles dem gehorchen. Egal was es ist, irgendeine Krankheit, ein Virus, Bakterien, Hormone, Organe in Körpern, Zellen, Tumore, Gebrechen, komische Umstände, schlechte Umstände und auch dämonische, teuflische Mächte. Alles muss diesem Wort unseres Herrn Jesus gehorchen, weil er eben Herr ist, weil Gott ihn zum Herrn gesetzt hat über alle Dinge hier auf der Erde, im irdischen und im geistlichen Bereich. Wir müssen nur hören, was der Herr sagt. Das ist das Geheimnis eigentlich der ganzen Sache oder vielleicht auch die Schwierigkeit der ganzen Sache, weil die Welt ist voller Stimmen und Lärm und Gedanken und Pläne und Zeug. Und durch die modernen Medien wird man ja sowieso tagtäglich bombardiert mit Information und mit Zeug und mit Lügen. Da ist es dann oft gar nicht so einfach, zur Ruhe zu kommen und das Wort des Herrn zu hören. Aber es ist machbar. Man muss sich eben die Zeit dazu nehmen und den Glauben einsetzen. Der Herr spricht zu uns. Ja, oft durch eine ganz leise, sanfte Stimme. Manchmal aber auch so laut, dass du dich umdrehst und schaust, wer da gesagt hat, was Sache ist. Das ist mir auch schon mal passiert. Aber der Herr ist der Herr. Und wenn der Herr sagt, das und das geschieht, dann geschieht es auch. Aber wir müssen es hören und im Glauben festhalten. Ja, wir ziehen das sozusagen vom Himmel auf die Erde. Aber das ist unser Anteil. Der Herr wirkt durch seine Leute, durch sein Volk, durch seine Kinder, vor allem auch durch die Propheten. Das sind die, die noch mehr seine Stimme hören und im Glauben festhalten und aussprechen sozusagen, so spricht der Herr im Namen Jesus. Das ist ein ganz wichtiger Part, den ein Prophet einfach auch ausfüllt. Also dem Herrn ist nichts unmöglich. Das ist das, was ich euch eigentlich auch vermitteln will, weil man ist manchmal vom Verstand her so geprägt, dass man sagt, ja, das geht ja gar nicht. Ja, wie soll jetzt da ein Organ plötzlich wieder im Körper sein, das die Ärzte rausoperiert haben, oder ein Krebs verschwinden, wo die Ärzte sagen, keine Chance, oder eine Krankheit, wo die Ärzte gesagt haben, wir wissen nicht, was das ist, ist für Jesus kein Hindernis und kein Problem. Ja, man hat schon öfter Zeugnisse gehört, wo Metallteile, die rein operiert wurden, Schrauben, Platten oder sonstiges, oder irgendwelche Leitungen, Zeug im Körper, wieder verschwunden sind und das Originalteil war wieder da. Das ist für ihn kein Problem. Ja, man denkt bloß falsch, man meint, ja, Erkältung, die kann er vielleicht leichter heilen als wie ein Krebs oder so. Das stimmt einfach nicht. Es ist überall nur sein Wort notwendig. Ein Wort vom Herrn, der über allem steht, und es geschieht. Er kann sogar Menschen von einem Ort an einen anderen versetzen, ohne dass er den irgendwie zerlegen muss und dann wieder zusammenbauen. Wenn ich dieses Beispiel nehme vom Philippus, der ja da mit der Karawane unterwegs war, mit einem Kämmerer aus Äthiopien, wahrscheinlich waren sie ein paar Stunden unterwegs und es war vielleicht schon Abend und dann hätte der Philippus jetzt da ganz alleine die lange Strecke zurückgehen müssen, wäre vielleicht ein bisschen schwer geworden oder gefährlich oder ich weiß nicht, ich kenne die Ortschaften ja dort nicht, aber der Herr hat ihn einfach wegentrückt und an ganz anderen Ort war er plötzlich da. Da sehen wir die Allmacht Gottes. Es ist für Gott einfach nichts unmöglich. Ich habe auch schon Berichte gelesen, wo Leute einfach an einem anderen Ort versetzt worden sind. In dem Moment, wo die Bombe in dem LKW hops gegangen ist, war der Christ vom LKW verschwunden und war in einer Stadt, einem Nachbarort plötzlich. Und die anderen hat es zerrissen mitsamt dem LKW. Und das Kind Gottes war beschützt und gerettet, ist einfach vom LKW wegversetzt worden in dem Moment, wo eben die Bombe gezündet wurde. Oder bei Unfall, dass du plötzlich in einen Unfall reinkommst und es macht einen Augenblick und du bist durch, bist hinter dem Unfall, obwohl du eigentlich da reingefahren bist und weder dir noch deinem Auto ist irgendwas passiert. Habe ich auch schon mal einen Bericht gelesen. Es ist alles machbar. Es ist bei Gott alles machbar. Ja, es hat es aber auch noch schon gegeben, dass das Auto Schrott war und der Christ, der drin sitzen ist, unversehrt war. Gibt es auch. Ja. Wie es der Herr dann macht, ist das Herrn Entscheidung. Aber wir dürfen ihm vertrauen, dass er alles kann und auch will. Weil wenn wir das nicht im Glauben haben, dass er das auch will und kann, dann ist eigentlich kein Glaube, dann ist es bloß eine Hoffnung. Naja, vielleicht, wenn ich viel genug bete oder so, das hören wir auch immer wieder, man muss ganz viel beten. Das ist aber eigentlich falsch drum gedacht. Den Herrn intensiv suchen ist richtig, ja. Aber nicht die Masse der Worte und der Gebete macht es aus, sondern eben dieses mit ihm reden. Das, er hört dich und du hörst ihn. Das ist die Gemeinschaft, das macht es aus. Nicht das viele Geplappere. So beten die Heiden oder so meinen die Heiden, dass sie erhört werden, hat Jesus gesagt. Wir treten vor dem Thron dessen, der alle Autorität und Macht in sich vereint hat. Und wir sollen eben sein Angesicht suchen. Da schreibt der Psalmist im Psalm 27,8. Er sagt hier, mein Herz erinnert dich, suchet mein Angesicht. Dein Angesicht, Herr, suche ich. Also der Psalmist erinnert den Herrn vom Herzen her an sein Wort. Und sein Wort lautet, suchet mein Angesicht. Und dann sagt er, ja Herr, dein Angesicht suche ich. Ich suche dein Angesicht. Ich von Angesicht zu Angesicht, weil ich rede zu dir und du redest zu mir und bei dir bekomme ich Hilfe. Und deshalb ist genau die Situation, wo ich einfach will, dass wir alle hinkommen, dass wir wirklich vor das Angesicht des Herrn treten, nicht irgendwie so tun, wie wir es verstehen, sondern dass es wirklich auch so ist und dass die Gebete erhört werden, weil er eben von Angesicht zu dir sagt, okay, ich heile dich oder ich segne dich das oder jenes, was du eben auch brauchst. Dann wird das ganze Glaubensleben doch einfach wieder ein bisschen interessanter. Weil es gibt nichts Schlechteres als wie unerhörte Gebete. Das drückt den Glauben einfach gewaltig nach unten. Und es gibt einfach so viele unerhörte Gebete, weil die Christen zwar beten, aber nicht sein Angesicht suchen. Ja, nicht diese innige Gemeinschaft mit ihm haben. Und da arbeiten wir einfach dran. Und wenn wir den Dreh heraus haben und diese innige Gemeinschaft und die größeren Gebetserhörungen kommen und Heilungen und Wunder und was weiß ich alles geschehen, dann wird die Welt um uns herum aufmerksam auf uns und vor allem dann auf Jesus. Dann wird das Ganze wieder spannend und interessant. Dann sind wir vor der Welt nicht bloß auch so Religiöse, die sich da zum Beten treffen, ein bisschen Verrückte sozusagen, sondern dann schauen die, hey, das sind ja die, die haben wirklich mit Gott Erlebnisse und da geschehen Zeichen und Wunder und Heilungen. Dann wird das für die Leute interessant. Aber dieser Psalmist wusste, von wem er Hilfe bekommen kann. Und er hat ihn an sein Wort erinnert und hat ihn eben wegen dem Angebot, sein Angesicht zu suchen, auch intensiv das Angesicht des Herrn gesucht und er hat seine Hilfe bekommen. Und wir als neutestamentliche Christen, wir haben mindestens dieselbe Freiheit, eigentlich noch mehr wie der Psalmist im Alten Bund. Ja, wir können mit Freimütigkeit vor das Angesicht dessen treten, dem alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben ist. Er bietet uns das an, wenn ich Hebräer 4,16 lese, wie der hier schreibt, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Gibt's was Besseres? Barmherzigkeit von Gott zu empfangen, Gnade zu empfangen, rechtzeitige Hilfe, nicht zu spät kommen, ja, rechtzeitige Hilfe. Das ist es, was der Herr für uns sich gedacht hat, als seine Kinder. Na gut, wir haben als Christen jeder eine persönliche Ausrüstung an Autorität, jeder sein eigenes Maß, mehr oder weniger, je nach, nach Glauben und nach Berufung und so weiter. Und die soll man natürlich einsetzen, aber da kann es passieren, dass deine persönliche Autorität irgendwann einmal einfach nicht mehr ausreicht, weil die Sache zu groß ist, aus der irdischen Sichtweise. Ja, irgendein unheilbarer Krebs oder sonst was, dann reicht vielleicht deine Autorität nicht aus, aber dann hast du einen an der Hand, dessen Autorität locker ausreicht. Die Autorität von Jesus, den Herrn über alle Dinge, reicht locker aus, jede Art von Krankheit, egal ob Krebs oder was anderes, zu heilen, wegzutun, Dämonen auszutreiben und so weiter. Denn ihm ist alle Macht gegeben. Also suche sein Angesicht, hole dir ein Wort vom König ein und leg den ganzen religiösen Firlefanz, falschen Vorstellungen ab und das, was die weltlichen Leute alles so in die Wiege legen, welches Mittelchen und welche Medizin und welchen Heilpraktiker und welchen Professor und was braucht man noch alles, wenn du es im Internet schaust, es dürfte eigentlich überhaupt keine kranke Leute mehr geben. Wenn das alles so richtig wäre und so gut wäre, was da alles angeboten und vorgeschlagen wird, was man alles nehmen soll oder essen oder nicht essen oder ja, Wahnsinn, was da das Internet im Angebot hat. Wenn das alles so richtig wäre, dann dürfte es eigentlich keine kranken Leute mehr geben. Die Medizin auch, was die alles für Mittel und Tabletten und Zeug anbieten und Ärzte und die wissen viel, ja. Aber was ist eigentlich unterm Strich rausgekommen? Immer mehr Kranke gibt's. Immer schlimmere Krankheiten gibt's. Weil es fleischliches Werk ist. Aber wenn der Geist Gottes in dir wirkt, wenn der Geist Christi, heißt es, in unserem Leib ist, unseren Leib lebendig macht, unseren Leib am Leben erhält, unseren Leib fit erhält, dann wirst du gar nicht krank. So soll es eigentlich sein. Als Christ sollst du gar nicht einmal krank werden. Weil wenn der Geist in dir am Werk ist und deinen Körper durchflutet, dann kann er nicht krank werden. Und es ist so, Jesus sagt, selbst wenn du was Giftiges, Tödliches essen oder trinken wirst, wird es dir nicht schaden. Weil der Geist in dir am Wirken ist und es neutralisiert. Das ist natürlich ein Maßstab, ne? Ist klar. Aber ich möchte bloß damit sagen, was alles möglich ist mit diesem Jesus, dem alle Macht gehört und der alle Macht hat. Und mit dem haben wir es zu tun, mit diesem Jesus. Ja, wir haben es nicht mit dem religiös verschachtelten Jesus zu tun, der als Baby am Abend der Maria sitzt, wie er immer dargestellt wird und merkt, Maria die Chefin ist und Herr ist oder Herrin ist. Und das ist alles falsch rum. Jesus ist Herr und er sitzt auf dem Thron. Da müssen wir hinschauen, auf diesen Jesus. Das, was er am Kreuz getan hat, aber vor allem auch sehen, er ist ja auferstanden und er sitzt auf dem Thron. So gut es ist, wenn wir aufs Kreuz hinschauen, da hat er unsere Sünden getragen, unsere Krankheiten getragen, aber jetzt sitzt er auf dem Thron. Er regiert vom Thron aus. Und da dürfen wir hinzutreten. Und er sieht alles und er weiß alles und er vermag alles zu tun, weil der Vater ihm alle Macht übertragen hat. Alle Autorität ist ihm gegeben. Der Paulus schreibt im Kolosser 1, ab Vers 15, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen. Also das ist eine Riesenaussage. Das ist eigentlich schon fast der Lobpreis, was dir der Paulus da schreibt. Also Jesus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Also Gott sieht man nicht, aber Jesus hat ihn verkörpert. Jesus hat ein Bild von Gott abgelegt. Ja, das will er hiermit sagen. Und er ist eben der Herr über alles, über alle Herrschaften. Da sehen wir hier, wenn er hier schreibt, Throne oder Herrschaften, Gewalten oder Mächte, alles ist ihm unterstellt. Ja, und alles ist durch ihn geschaffen. Und er ist auch das Haupt der Gemeinde, des Leibes. Er ist einfach in allem der Erste. Und zu dem beten wir. Zu dem Jesus, mit dem haben wir es zu tun. Das muss man sich immer wieder mal vorstellen und darüber nachdenken. Damit du, wenn du betest, nicht einfach bloß, einfach, jetzt habe ich gebetet, schauen wir mal, sondern dass du weißt, mit wem du es zu tun hast, zu dem du gebetet hast und wie treu er ist und wie integer das er ist und wie zuverlässig das er ist und wie mächtig das er ist. Er ist der Herr der Herrlichkeit, Jesus. Die Bibel sagt auch, er ist König der Könige, Herr der Herren. Er ist die herrliche Majestät. Er ist Richter über Leben und Tod. Er ist der Sieger über Satan, Schöpfer alles Lebens, Herr des ganzen Universums und so weiter. Das ist dieser Jesus. Mit dem haben wir es zu tun. Zu dem dürfen wir hintreten, von Angesicht zu Angesicht. Das ist doch eine gigantische Sache, oder? Diesem Jesus, sagt die Bibel oft, gehört alle Ehre und alle Herrlichkeit und alle Gewalt und Macht in Ewigkeit. Das steht in Judas 1, 25. Ihm gehört alles. Der Vater hat ihm alles gegeben. Und es wird sich auch nicht ändern. Diese Sache bleibt so in alle Ewigkeit. Er ist und bleibt der Herr. Und es wird nicht irgendwann wieder so ein Sündenfall geschehen wie bei Adam und Eva, weil Jesus der zweite Adam sozusagen ist und Jesus ist nicht gefallen, als Satan ihn verführte. Aber Adam ist gefallen und deshalb wird es nicht noch einmal passieren. Jesus hat den Satan entmachtet und er wird der Schlange den Kopf zertreten und dann wird ein für alle Mal Schluss sein mit Satan und all seinen Mächten. Also Gott selbst hat sich durch seinen Sohn, der in menschlicher Gestalt auf der Erde war, offenbart. Jesus ist Gott, war aber als Mensch auf der Erde. Das heißt, er hat seine Göttlichkeit abgelegt und ist Mensch geworden. Er nahm Knechtsgestalt an, sagt uns die Bibel. Ja, weil die Menschen waren damals aus der Sicht Gottes Knechte, Knechte Gottes, Diener Gottes. Aber jetzt sind wir Söhne und Töchter geworden. Im Hebräer 1,3 wird auch nochmal verherrlicht, wo hier geschrieben steht, er, Jesus, der die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat sich zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat. Also Jesus strahlt die Herrlichkeit Gottes aus, der Abdruck des Wesens Gottes. So wie Jesus es gezeigt hat, so ist der Vater. Jesus hat auch gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen, zum Thomas. Also Jesus ist sozusagen ein Abdruck oder ein Ausdruck, eine Blaupause des Wesens Gottes. Die sind eins, die sind nicht unterschiedlich. Jesus ist wie der Vater und der Vater ist wie Jesus. Da ändert sich nichts und der Heilige Geist auch natürlich genauso. Jesus hat zum Philippus, nicht der Thomas, zum Philippus hat er gesagt, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie sagst du, zeige uns den Vater? Ist Johannes 14, 9 war das. Also hier sehen wir eindeutig, Jesus hat den Vater offenbar gemacht. Und wenn wir die Bibel lesen, das Neue Testament lesen, die Evangelien lesen, die Dinge lesen, die Jesus vollbracht hat, es ist auch nicht alles drin geschrieben, sonst wäre die Bibel, was weiß ich, 10 Meter dick oder so. Und sieht an dem, wie Gott ist. Wie gnädig und wie barmherzig, aber auch wie geradlinig, dass er ist. So ist Gott, wie ihn Jesus offenbart hat, so ist unser himmlischer Papa. Und dann brauchst du dir nicht irgendwo komische Gedanken machen, oh, muss ich jetzt zu Jesus beten oder muss ich zum Papa beten, muss ich zum Heiligen Geist beten oder darf ich das überhaupt? Es macht nicht großartigen Unterschied, weil die sehen sich eins in allem. Da brauchen wir nicht da Unterschiede machen. Wir können auch zum Vater beten in Jesu Namen. Er ist genauso wie Jesus. Ja, weil er sagt hier, in Jesus sind wir zur Fülle gebracht, Kolosser 2,10. Und er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. Das müssen wir einfach immer wieder wissen, weil man denkt viel zu schnell, ah, der Satan, ah, der macht wieder alles schlecht, der blockiert wieder alles und pipapo. Jesus steht oben drüber, weit oben drüber. Und wenn du ihn aufsuchst, wenn du seinen Namen anrufst, den Namen dessen, der über allen Namen ist, dann muss jegliche satanische Macht loslassen und zurückgehen und das Feld räumen. Das kann gar nicht anders sein, vorausgesetzt, dein Glaube hat diese Sache erfasst. Gut. Und dieser Jesus, der unser Haupt ist, der möchte auch seinem Leib von seiner Macht, von seiner Vollmacht übertragen. Ja, er möchte an seine Leute geistliche Fähigkeiten übertragen. An dich, an mich und an alle Christen. Je nach Berufung und je nach Erkenntnisstand und ja, Aufgabe einfach. Aber er möchte nicht, dass die Christen alle so schwach und hilflos durch die Gegend schlürfen, sondern er möchte, dass die Christen stark werden, aufstehen, aufrecht gehen in der Gewissheit, der Herr ist in uns, mit uns, ich habe seine Salbung, seine Macht und ich kann Übernatürliches tun. So möchte er die Christen haben, wie du in der Apostelgeschichte liest, wie die ersten Christen da waren. Welche mächtigen Zeichen und Wunder, das durch diese Leute geschehen sind. So hat sich der Herr das eigentlich vorgestellt. Darum sagt der Paulus auch in Epheser 6,10, schließlich, Doppelpunkt, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Also soll das sein. Die Christen sollen stark werden im Herrn, in der Macht seiner Stärke, nicht in unserer eigenen Stärke, weil unsere eigene Stärke bewirkt kein Wunder. Ja, selbst wenn du stark trainierte Muskeln hast oder einen schlauen Kopf auf hast, dann ist deine Macht doch begrenzt. Aber die Macht seiner Stärke, ja, die kann das einfach. Es gibt Berichte von den Generälen Gottes, der hat die Krebsgeschwüre vom Gesicht einfach weggezogen und dann war darunter eine frische, neue, ganz wunderbare neue Haut und das Geschwür war weg, das Krebsgeschwür. Ja, das sehen wir, das ist die Macht seiner Stärke, die Macht von Jesus. Und da soll man stark werden drin. Natürlich auch in seiner charakterlichen Stärke, in der Liebe, in Gnade, Demut, Weisheit und so weiter, im Glauben auch und in der Wahrheit. Aber viele Christen haben so ein ganz komisches Verständnis von Demut und sie gehen so gebeugt und gebückt durch dieses Leben, weil sie meinen, da drücken sie Demut aus. In Wirklichkeit ist bloß eine falsche Religiosität. Der Demut heißt, sich unter den Herrn unterzuordnen und das zu tun, was er dir sagt. Das ist die Demut eigentlich. Und die Sorgen auf ihn schmeißen und nicht selber versuchen, das Problem zu lösen. Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, schreibt die Bibel, indem ihr eure Sorgen auf ihn schmeißt oder so ähnlich. Das ist die wahre Demut. Aber wir sollen stark werden und aufrecht sein in Christus, in der Macht seiner Stärke, in diesen übernatürlichen Fähigkeiten und Kräften. Und jeder geisterfüllte Christ hat eine bestimmte Grundsalbung und das ist auch richtig und das setzt sich auch frei, je nach geistlicher Reife, nach Größe des Glaubens. der Erkenntnis drüber und auch Berufung und welches Amt das er ausfüllt. Vielleicht ist er schon eine oder andere in einem Amt. Und das sind natürlich größere Kräfte. Bei Leuten, die in der Berufung sind zu einem geistlichen Amt, fünffältigen Dienst oder so, da ist die Salbung natürlich stärker und größer und mehr von diesen geistlichen Gnadengaben. Aber grundsätzlich sollen wir alle drum eifern, sagt der Paulus im 1. Korinther 12, 31 und 14, 12. Ja, der Herr möchte uns ausstatten, er möchte uns mit geistlichen Gnadengaben ausrüsten. Aber wenn wir nicht drum eifern und bloß hinsitzen und sagen, naja, wenn der Herr will, wir das tun und wenn nicht, kann ich es nicht ändern, dann hätte der Paulus hier wieder Blödsinn geschrieben. Also wir sollen danach streben, eifern, nicht nur, dass wir beten, sondern dass wir uns auch ja, in der Erkenntnis der Wahrheiten weiterbilden, sage ich jetzt, weil der Herr kann die Leute, die in der Wahrheit nicht geschult sind, nicht mit Kraft ausrüsten, weil das würde ihnen eher schaden oder anderen schaden, als etwas gut zu machen. Darum gehört es einfach dazu. Aber grundsätzlich sagt uns die Bibel, dass Gott in die Gemeinde eben solche Dienstgaben gesetzt hat. Und er möchte das auch heutzutage wieder tun. Wenn ich hier lese, 1. Korinther 12, ab Vers 28. Und die einen hat Gott in der Gemeinde eingesetzt, erstens als Apostel, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer, sodann Wunderkräfte, sodann Gnadengaben der Heilungen, Hilfeleistungen, Leitungen, Arten von Sprachen und so weiter. Sind etwa alle Apostel, sind alle Propheten oder alle Lehrer, haben alle Wunderkräfte, haben alle Gnadengaben der Heilungen, reden alle in Sprachen oder legen alle aus, eifert aber um die größeren Gnadengaben. Also nicht alle haben die gleichen Gaben. Je nach Dienst und je nach Amt und jeder Aufgabe teilt der Herr eben verschiedene Gnadengaben aus. Und hier, wenn er schreibt, reden alle in Sprachen, da darf man es nicht vermischen. Er meint hier das Sprachenreden mit Auslegung, diese spezielle Gabe und nicht so das allgemeine Sprachenreden, Sprachengebet, die ein Christ empfängt, wenn er mit Heiligen Geist erfüllt wird. Das sind zwei Paar Stiefel, das darf man nicht verwechseln. Aber eins muss ich einfach auch dazu sagen, dass die Bibel uns lehrt, wer nach diesen geistlichen Gaben oder einem Amt, einer Dienstgabe strebt und eifert und das haben will, der muss wissen, von ihm wird auch mehr verlangt. Ja, das musst du einfach wissen. Nicht, dass jemand dann Gabe bekommt und dann stellt er fest, oh je, diese Aufgabe, die ist mir eine Nummer zu groß oder ein paar Nummern zu groß und zieht wieder zurück. Im Lukas 12, 48 sagt uns der Herr, jedem aber, dem viel gegeben ist, wird auch viel von ihm verlangt werden. Und wenn man viel anvertraut hat, von dem wird man desto mehr auch fordern. Also wenn jemand eine Dienstgabe, eine Gnadengabe, eine Geistesgabe anvertraut ist, dann fordert der Herr natürlich auch, dass er diese Gabe auch einsetzt. Ja, wenn jemand eine Gabe hat, zu heilen, dann soll er diese Gabe natürlich auch einsetzen und die Kranken heilen und nicht dann zurückziehen und Angst davor haben, könnte blamiert werden, könnte nicht funktionieren, könnte der Teufel plötzlich auf der Matte stehen und mir was antun. Ja, das ist auch alles drin, aber wir stehen fest in der Macht seiner Stärke und wir stehen unter dem Blut Jesu, unter dem Schutz des Höchsten und dann muss der Satan und all sein Zeug einfach unverrichtete Dinge wieder von dir ablassen. Also Jesus hat alle Macht und er teilt von seiner Macht seinen Jüngern, seinen Nachfolgern etwas zu, weil er möchte durch seinen Leib sein Werk auf der Erde fortsetzen. Ja, und das tut er halt einfach ein bisschen mit Bedacht und bildet seine Leute dafür aus, ja, manchmal in Jahre oder Jahrzehnte, weil so viele religiöse Lügen in den Gemeinden sich festgesetzt haben, die nicht von heute auf morgen einfach weg sind. Das ist ein Prozess, ein Umdenkprozess. Und es ist ein Kampf, weil dann laufen wieder Leute durch die Gemeinde, die diese Lügen dann wieder hochhalten und predigen und was weiß ich, für richtig hinstellen. Und dann kriegst du vielleicht wieder Zweifel an dem, was du als Wahrheit erkannt hast. Es ist ein Prozess. Ich kann da ein Lied davon singen. Also darum gehen wir in die Schule des Geistes Und genauso hat er es auch mit seinen Aposteln und Jüngern damals gemacht. Und dann hat er sie ausgesandt. Dann hat er sie ausgestattet und ausgesandt. Dass sie hingehen, das Evangelium predigen, Kranke heilen, Dämonen austreiben und so weiter. Ausstattung und Ausrüstung hängt mit Ausbildung zusammen. Nicht jeder Christ hat die volle Salbung, aber jeder hat die Salbung für seine Berufung, für seine Sache, wo er einfach von Gott gesetzt ist. Aber jeder Christ darf diese Salbung einsetzen, die er hat. Und er kann, weil er sie treu eingesetzt hat, dann auch größere Salbungen bekommen. Weil er gelernt hat, im Kleinen treu zu sein, weil er gelernt hat, mit den kleinen Dingen umzugehen. Ja, hat vielleicht auch Fehler gemacht, das wird wahrscheinlich jeder machen, aber aus Fehlern lernt man, normalerweise zumindest, außer man ist ein furchtbarer Sturkopf. Aber durch Learning by Doing sozusagen kommt man vorwärts und dann sagt der Herr eines Tages, recht so, guter und treuer Knecht, dir werde ich jetzt mehr übertragen. Also sei treu und eifrig und dann wirst du stufenweise befördert. Und da habe ich eine Schriftstelle, die das auch bestätigt. Das ist 1. Timotheus 3,13. Da sagt der Paulus, denn die, welche gut gedient haben, erwerben sich eine schöne Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben, der in Christus Jesus ist. Also wer gut dient, wer treu ist und seine Aufgabe gut erledigt hat, der kriegt eine höhere Stufe, eine schöne Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben. Also es geht stufenweise aufwärts. Meine stärksten Salbungen, Heilungen, Wunderkräfte und so weiter liegen natürlich auf denen, die im fünffältigen Dienst stehen. Diese Dienste, die der Herr in die Gemeinde zur Erbauung hineingesetzt hat, zur Ermutigung oder zum Zusammenfügen des Leibes, hat er die gesetzt. Die Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer und Evangelisten. Und so hat jedes Amt so seine Eigenheiten und eigenen Salbungen und Kräfte, um eben dieses Amt auch auszufüllen. Ich denke, die größten Salbungen liegen auf denen, die im Apostelamt stehen, weil es einfach ein Apostel, ja, meistens alle anderen Dienstgaben auch noch teilweise mit erfüllen muss, wenn er so ein Gemeindegründer ist. Oder auch die Evangelisten, die haben halt einfach starke Heilungssalbung oder Wundersalbung, damit spektakuläre Zeichen und Wunder geschehen, wenn sie das Evangelium predigen, damit dem Evangelium hier ein Zeugnis gegeben wird, dass die Leute glauben. So war es auch bei Jesus. Wenn der keine Heilungen und Wunder gewirkt hätte, ich weiß nicht, ob wir heute von Jesus was hören würden. Das hat die ganze Sache spannend gemacht und die Leute wachgerüttelt. So die Werbeglocke sind diese Zeichen und Wunder, die eben bei Evangelisten geschehen. Aber es ist immer Jesus, der es tut. Es ist immer seine Macht und es ist nie der Mensch, dass er immer meint, das ist jetzt der Mensch und der Mensch. Aber Jesus wirkt durch Menschen. Wenn du liest Apostelgeschichte 5,12, aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Ja, das hat Jesus gewirkt. Man kann sich vielleicht so vorstellen, da habe ich letztes Mal sogar so ein kleines Bild gesehen, wie Jesus sozusagen in unsere Hände hineinschlüpft, wie wir, wenn wir in einen Handschuh reinschlüpfen, somit werden unsere Hände dann zu seinen Händen und dann geschehen auch diese Zeichen und Wunder. Wenn wir nur unsere eigenen Hände drauflegen, ohne dass Jesu Hände in uns sind, wird nichts passieren. Aber wenn Jesu Hände in unseren Händen sind, dann kann alles passieren. Und das ist der Unterschied der ganzen Sache. Paulus sagt auch, die Zeichen des Apostels sind ja unter euch vollbracht worden, ja, mit Zeichen und Wundern und Machttaten. Also diese Ämter, in dem Fall das Apostelamt, ist bestätigt worden mit Zeichen und Wundern und Machttaten. Und es laufen viele Leute heute rum, die sich Apostel nennen oder Prophet nennen oder Pastor nennen oder sonst was, aber diese Dienste werden noch nicht mit Zeichen und Wundern und Machttaten begleitet. Dann ist er noch nicht in dem Amt. Es kann ja noch sein, dass er hinkommt, aber dann ist er halt einfach noch nicht so weit. Ist ja kein Problem. Gut, Problem ist dann, wenn sich jemand selber ein Amt anmaßt, wo er überhaupt nicht berufen ist dazu. Aber dann kriegt er früher oder später selber Probleme, weil das Amtsanmaßung, da ist der Herr nicht glücklich damit. Aber der Herr möchte seine Leute so weit bringen, dass sie dann auch im Amt stehen. Ja, nicht bloß Anwärter sind auf einen Apostel oder einen Pastor oder einen Evangelisten, sondern dass sie dann auch im Amt stehen, dass sie ausgerüstet werden, diese Stufe erreichen, wo sie dann in diesem Amt voll und ganz stehen und ausüben. Und da arbeiten wir dran. Ein Beispiel ist Apostelgeschichte 9, 33, 34. Da heißt es hier, der Petrus: Er fand aber dort einen Menschen mit Namen Aeneas, der seit 8 Jahren zu Bett lag. Er war gelähmt. Und Petrus sprach zu ihm: Aeneas, Jesus Christus heilt dich. Steh auf und mach dir selbst dein Bett. Und sogleich stand er auf. Genau das ist das Beispiel. Petrus hat es klar gesagt, nicht ich heile dich, sondern Jesus Christus heilt dich. Er wusste, weil Jesus Christus in ihm ist, weil Jesus Christus ihn ausgestattet hat als Apostel mit der Fähigkeit, das Heilungswunder zu wirken. Jesus Christus heilt dich, ganz einfach. Und in dem Moment ist er aufgestanden. Wenn du sagst, ein Mann, der 8 Jahre zu Bett liegt, weil er gelähmt ist, der steht nicht einfach auf, oder? Wenn nicht ein Wunder passiert. Aber es war Jesus, nicht der Petrus, aber Jesus durch Petrus. Das müssen wir einfach richtig verstehen. Und auf diesem Petrus war ja so eine starke Kraft, dass, wenn es die Kranken auf die Straße hinausgelegt haben, und er ist vorbeigegangen, sein Schatten hat die Leute erreicht, also er ging ziemlich nah vorbei, dann hat diese Kraft, die von ihm ausgegangen ist, die Leute freigemacht von unreinen Geistern und heil gemacht. Da kannst du in der Apostelgeschichte 5, 15 und 16 nachlesen. Er stand halt einfach im Amt des Apostels. Aber auch der Philippus, der anfangs einfach ein Diakon war, tat viele Zeichen und Wunder, heißt es in der Apostelgeschichte. Aber Philippus war dann auch ein Evangelist. Wenn du Apostelgeschichte 21, 8 nachliest, Philippus ist vom Diakon zum Evangelisten geworden. Er war ein mächtig gesalbter Mann. Da heißt es, Philippus ging hinab in eine Stadt Samarias und predigte ihnen den Christus. Die Volksmengen achteten einmütig auf das, was von Philippus geredet wurde, indem sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn von vielen, die unreine Geister hatten, fuhren sie aus, mit lauter Stimme schreiend, und viele Gelähmte und Lahme wurden geheilt. Und es war große Freude in jener Stadt. Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und dem Namen Jesus Christus verkündigte, ließen sie sich taufen, sowohl Männer als auch Frauen. Also hier sehen wir diesen Dienst eines Evangelisten, der wirklich im Amt des Evangelisten auch stand. Er hat ihnen das Evangelium vom Reich Gottes und dem Namen Jesus verkündet und viele Gelähmte und Lahme wurden geheilt und die bösen Geister, unreinen Geister fuhren aus mit lauter Stimme, schreiend. Also da war richtig was los. Da ist nicht bloß einfach gepredigt worden und die Leute genötigt worden, sich zu bekehren. Da sind sie einfach gekommen und haben sich taufen lassen. Und nicht erst, ja, jetzt musst du erst eine Grundausbildung machen, dann taufen wir dich erst. Sie haben geglaubt und sie wurden getauft. So einfach sollte es eigentlich sein. Gut, Jesus ist der Herr und Jesus ist das Haupt deines Leibes und der Gemeinde. Und das müssen wir wissen, bei ihm ist alles möglich. Und er ist es auch, der die Leute in ihr Amt einsetzt und ausstattet. Und er ist es, der durch die Leute wirksam wird. Und wenn du Jesus als Herrn annimmst, als Herrn bekennst, mit vollem Bewusstsein des Glaubens, dann wirst du gerettet, sagt der Römer 10, 9. Auch wieder ganz eine einfache Sache. Aber du musst Jesus wirklich als Herrn, als Chef, als Boss anerkennen und bekennen. Weil, ja, dass Jesus der Herr ist, das sagen vielleicht viele, oder weil sie ja gar nicht genau wissen, was Herr überhaupt bedeutet. Da bin ich dann am Zweifeln, ob das ausreicht. Aber mach Jesus zu deinem Herrn. Da bist du auf der sicheren Seite, zu deinem persönlichen Herrn. Glaube ihm, glaube, dass er wirklich Herr ist über alle Dinge. Folge ihm, gehorche ihm, dann ist er an deiner Seite. Dann hast du in jeder Lage immer einen Ansprechpartner im Gebet und einen Helfer in allen Schwierigkeiten und Angelegenheiten hast du parat. Lerne von Jesus, lese seine Worte, die Bibel, Neue Testament, sei ein Schüler, ein Jünger, wie man früher gesagt, er wird dich nicht verlassen noch versäumen, sagt er. Menschen verlassen Jesus oft, ja, das ist leider so. Aber Jesus würde keinen seiner Kinder jemals verlassen. Also verlasse ihn nicht, bleib bei Jesus, weil früher oder später brauchst du ihn. Früher oder später braucht jeder Jesus wieder, weil die Welt liegt im Bösen. Es geht in der Welt ja, ziemlich chaotisch zu. Die Welt ist im Argen, sagt die Bibel im Galater 1,4 und 1. Johannes 5,19, weil die Welt in der Sünde gefangen ist und unter Satans Machenschaften, wie man ja täglich sieht und hört. Deshalb brauchen wir diesen Jesus. Ja, und deshalb brauchen wir ihn hier bei uns vor Ort und nicht so in der falschen Vorstellung, ach, der ist irgendwo da oben im Himmel, ja, kommt irgendwann wieder, weiß aber nicht wann. Nein, er ist in dir und du kannst vor sein Angesicht treten und du kannst mit seiner Hilfe in allen Situationen rechnen, weil Jesus ist Herr und Sieger und er ist immer größer als das Problem. Ja? Wir haben gesagt, unser Motto, Gottes Gnade ist immer größer als das Problem. Und auch größer als das größte Problem. Weil er Herr ist über jedes Problem, über jede Sache. Und Niederlagen, haben wir gesagt, werden nicht akzeptiert. Okay, also da sollen wir eben beten, dass der Herr uns das, ja, zeigt und die Augen öffnet, dass wir die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, erkennen, sagt Epheser 1,19, wie der Paulus hier betet, dass wir eifern um diese geistlichen Gaben, also jeder für sich selber natürlich, aber auch allgemein, dass überhaupt solche Geistesgaben, Dienstgaben, Ämter in der Gemeinde hier in Deutschland freigesetzt werden, die dann fähig sind, die Gemeinde aufzubauen, zusammenzufügen, den Leib Christi zusammenzufügen, ja, diesen chaotischen Haufen wieder in Ordnung reinzubringen. Das ist wichtig, dass wir diese Gebete auch beten füreinander und dass das auch wirklich ein ernsthaftes, anhaltendes Gebet ist. Nicht bloß, ja, jetzt habe ich es gehört, jetzt bete mal, Herr, ich eifere ja zum geistlichen Gaben, Amen. Ich brauche nicht mehr erklären wahrscheinlich. Aber wenn du wirklich etwas willst und den Herrn in den Ohren liegst und dein Angesicht suchst, dann wird er es auch tun. Vielleicht nicht unbedingt von heute auf morgen, aber schrittweise, stückweise. Vielleicht, und damit sollst du aber nicht neidisch werden, vielleicht gibt es dann jemand anders, der vielleicht in der Ausbildung schon weiter ist als du. Aber dann sei froh, sei nicht neidisch, sei froh über jeden, der in der Gemeinde dient und ausgestattet ist zum Dienst, weil du kannst ihn brauchen. Du kannst solche Leute brauchen, wenn Gott einen Pastor einsetzt, in das, wirklich ins Amt, nicht bloß, weil er jetzt der Gemeindeleiter ist, wird er Pastor genannt, weil ein Pastor ist ein Hirte für diese Schafe. Und wenn du ein Schaf eines Pastors bist, der ausgestattet ist mit pastoralen Salbungen, dann kann er dich heilen, dann kann er dich führen, ja, auf grüne Auen zu stillen Wassern und kann dir Weisheit vermitteln und was auch immer notwendig ist. Weil dann hat er die Salbung dafür. Ja, und jeder Pastor hat für seine Schafe, für seine Herde die Salbung. Ja, wenn einer Pastor ist, dann hat er es nicht unbedingt für die Gemeinde vom anderen Pastor. Das kann sich zwar vielleicht einmal ein bisschen überschneiden, wenn sich die beiden gut verstehen und austauschen, ist es okay. Aber grundsätzlich hat jeder Pastor für seine Gemeinde die Salbung, die Aufgabe. Und so soll auch der Pastor seine Gemeinde führen und lehren und nicht die anderen und sonst irgendjemanden. Sonst kommt es wieder ins Chaos. Aber wie gesagt, betet darum. Nehmt es ernst, die ganze Sache. Es kommt allen zugute, wenn solche Geistesgaben, Dienstgaben und Ämter eingesetzt werden, freigesetzt werden und zum Wirken kommen. Gut, jetzt wollen wir unseren Herrn Jesus loben und preisen.